Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der 4. Juli-Ausgabe 2025. Mein Name ist Gerolf Meyer und ich freue mich über das viele Feedback, das wir von euch bekommen. In der vergangenen Woche haben wir über die Verkehrswende in verschiedenen europäischen Metropolen gesprochen und ich fand es nicht nur sehr interessant und auch beruhigend, welche Fortschritte gute Verkehrsplanung und Umsetzung in einigen europäischen Städten machen. Ich habe auch danach noch Anstöße zum Nachdenken bekommen. Zum einen ist natürlich völlig richtig, dass Verkehrswende sich nicht nur in Metropolen abspielt und darum haben wir auch auf dem Schirm, dass wir das Thema auch im Hinblick auf den ländlichen Raum weiter hier im Antritt behandeln müssen und werden. Und zum anderen ist mir durch den Kommentar einer Hörerin nochmal deutlich geworden, dass es in der Diskussion um Verkehrsmittel immer mal wieder ums viel Zitierte drauf angewiesen sein geht und in sehr vielen Fällen meint das aber in der Wahrnehmung der Hörerin und auch in meiner den PKW. Vielleicht sollten wir mehr darüber sprechen, wann und wie oft wir auf den öffentlichen Nahverkehr, die Eisenbahn oder natürlich auch aufs Fahrrad angewiesen sind. Und so viel steht fest, das bin zumindest ich zur Aufrechterhaltung meiner Lebensqualität und es sieht so aus, als würde das auch einige von euch betreffen. Denn erstens hört und kommentiert ihr einen Fahrradpodcast und zweitens springt ihr hier bei uns im Antritt Peloton auf und unterstützt uns bei Steady. Ich kann es nochmal sagen, das hilft enorm bei der Saisonplanung. Wir haben sehr viele Themen auf dem Zettel und eure Unterstützung stellt sicher, dass wir die umsetzen können. Nebenbei machen wir uns natürlich auch Gedanken dazu, wie wir noch besser mit euch interagieren können und euch die Möglichkeit geben, den Antritt auch ein Stück weit mitzugestalten. Dazu werden wir in ein paar Wochen noch mehr sagen können und ich sage an dieser Stelle erstmal all denen Hallo, die bei Steady dazugekommen sind. In der letzten Woche sind das Frank, Maja, Bero, Thomas, Barbara, Sascha, Michael, Fabian und außerdem ist Gilles vom Gruppetto ins Hauptfeld gesprungen. Hab ganz vielen Dank und ich erwähne es nochmal, wir sehen leider nicht, wer genau bei Apple Podcasts aufspringt. Und auch dort gilt allen unser herzlicher Dank. Und der gilt auch für die Menschen, die unserem Mutterschiff Detektor FM regelmäßig Geld per Überweisung oder PayPal zukommen lassen. Für die Arbeit, die wir hier machen. Damit das hier so gut weitergeht, planen wir schon jetzt für die Zukunft. Und meine wichtigste Aufgabe dabei ist, euch ein gutes und abwechslungsreiches Programm zu machen. Und mit dem Gedanken bin ich auch auf der Eurobike gewesen und habe mich dort mit Isabel Eberlein und Professor Dr. Angela Franke getroffen. Denn die beiden haben das Netzwerk Women in Cycling mitgegründet. Und von dem weiß ich spätestens seit der Eurobike 2024. Dort habe ich den Auftakt des Women in Cycling Frühstücks mitbekommen und es ist mir vor allem dadurch in Erinnerung, dass dort nicht nur sehr viele Frauen anwesend gewesen sind, was ja auf einer Fahrradmesse immer noch auffallend ist, sondern dass dort eine wahnsinnig gute Stimmung geherrscht hat. Es war laut, es war sehr viel Austausch und das alles bei richtig guter Laune. Spätestens da ist der Name Isabel Eberlein auf meiner Interviewpartnerinnenliste gelandet und auf der Eurobike 2025 habe ich das dann auch endlich in die Tat oder ins Gespräch umsetzen können. Hier könnt ihr das Ergebnis hören vom dritten Messetag und ich wünsche euch viel Spaß und gute Erkenntnisse.
Antritt. Der Fahrradpodcast von Detektor FM.
Auf der Eurobike trifft sich die Fahrradbranche und natürlich besteht sie aus Menschen, die sich mit dem Fahrrad beschäftigen und damit oft in irgendeiner Art und Weise Geld verdienen. Wer sich hier ein bisschen umschaut und das auch in den letzten Jahren getan hat, der oder die wird feststellen, das sind zum großen Teil Männer. Den Eindruck haben jedenfalls Isabel Eberlein und Professor Angela Franke. Sie sind Mitgründerin des Netzwerks Women in Cycling und sie haben eine Studie zu Frauen in der Fahrradbranche durchgeführt und diese auf der Eurobike 2025 vorgestellt. Ich spreche mit den beiden über Women in Cycling und die Studie und alles andere und ich sage willkommen im Antritt. Schön, dass ihr da seid.
Ja, schön, dass wir da sein können.
Ja, hallo.
Ihr habt eine Studie zur Position von Frauen in der Fahrradwirtschaft durchgeführt. Warum brauchst du denn sowas?
Also genau, wie du das schon gesagt hast, hatten wir das Gefühl, dass einige Hallen doch sehr, sehr männlich sind und dass insgesamt wir gerne die Fahrradbranche diverser, bunter und auch zukunftsfähiger gestalten möchten. Und dazu braucht es Frauen und dazu braucht es vor allem gemeinsame Entscheidungen, viele Personen, viele verschiedene Hintergründe am Tisch. Die Produkte, der Nutzen, das Endergebnis wird einfach besser. Und wir wollten wissen, wie kommen Personen in die Fahrradbranche? Wie geht's ihnen? Sehen sie sich in 5 Jahren noch in der Branche?
Und heutzutage kannst du ja auch nichts ohne Daten machen. Und wenn wir uns selber zum Beispiel, wie wir das bei Women in Cycling Germany gemacht haben, das Ziel setzen, hey, wir müssen eigentlich 50-50 sein in den verschiedenen Bereichen, dann müssen wir jetzt ja auch mal wissen, was ist denn die Ausgangslage? Und deswegen brauchen wir natürlich auch die Datengrundlage erstmal.
Also, dass es eine Datengrundlage gibt?
Genau.
Und
dass wir dort auch dann auch Maßnahmen ableiten können. Also wenn ich weiß, wo eine Lücke ist und wir haben das Gefühl, es ist eine Lücke, es kann ein Bauchgefühl sein, es kann sehr wirklich auch von verschiedenen Faktoren in verschiedenen Unterbranchen anders sein. Wir wollten einfach eine Lage schaffen, wie so eine Baseline und dann auch entsprechend sagen, was könnten denn jetzt Maßnahmen sein, da auch Sachen empfehlen, zusammen mit der Praxis, mit verschiedenen Verbänden, mit Kommunen überlegen, wie können wir die Branche wirklich noch attraktiver machen.
Und nochmal ein Punkt, der vielleicht auch nochmal ganz wichtig ist und der geht wirklich auch auf Angelas Kappe, dass wir eben auch gesagt haben, wir gucken auf die Frauen und die Männer, um die natürlich auch ins Verhältnis zu setzen. Und kleiner Fun Fact, an unserer Studie oder Umfrage haben auch mehr Männer als Frauen teilgenommen, was natürlich auch schon so ein bisschen so ein Sinnbild gibt, aber was auch zeigt, das ist jetzt kein Frauen-Issue oder kein Frauenthema, sondern das ist ein gesamtes Branchenthema.
Das ist mir auch aufgefallen in der Tat. Ich habe vorhin die Slides mir anschauen können, dass es mehr Männer waren als Frauen. Aber das lassen wir mal so stehen, würde ich sagen, als kleinen Spannungsbogen. Denn ich würde gern erstmal ein Stück weiter zurückgehen. Denn ihr habt beide Women in Cycling mit anderen Frauen zusammen gegründet. Was ist Women in Cycling?
Da kann ich vielleicht mal anfangen. Also Women in Cycling ist eigentlich bis jetzt ein loses Netzwerk. Wir haben uns eine Institution gesucht, also eine Stiftung, an die wir uns rangedockt haben. Und es ist, wie wir heute auch gelernt haben, ein Club. Also letztendlich, das hat Dominique heute so schön gesagt, zu ihr hat mein Mann gesagt, ihr Frauen, ihr müsst immer irgendwelche Netzwerke machen. Dabei ist halt die ganze Welt ein Boys Club. So, und deswegen hat sie auch dazu aufgerufen zu sagen, hey, wir machen jetzt auch unseren Club und wir tauschen uns aus, um eben auch an die strukturellen Hürden ranzugehen. Und in unserem Netzwerk haben wir immer darauf geachtet, dass wir Frauen aus den ganzen unterschiedlichen Bereichen des Fahrradsektors sind. Also Angela ist aus der Wissenschaft, ich bin hier aus der Fahrradwirtschaft. Es gibt aber auch Frauen, die sind aus der öffentlichen Verwaltung. Und dann kann man auch diese ganzen Bereiche ja noch sehr ausdifferenzieren, ne? Also Fahrradbranche ist ja auch Produktion oder irgendwie Handel, aber auch die ganzen Dienstleisterunternehmen, die da sind. Das diversifiziert sich ganz stark auf. Und die Story ist eigentlich so, der Urbeginn war 2019 auf der Eurobike in Friedrichshafen beim Leaders Breakfast der europäischen Branchenverbände, wo 200 Männer im Raum waren und genau 4 Frauen. Und damals hat Will Butler Adams von Brompton gesagt, ey, wo sind denn die ganzen Frauen? Und ich erinnere mich da immer noch, ich wollte mich immer melden und wollte was sagen, aber ich bin auch nicht drangekommen und habe dann auch gemerkt so, hey, aber ihm hat man da zugehört, ne? Und danach haben wir die Frauen, die dann im Raum waren, gesagt, hey, wir müssen was machen. Und dann haben wir das erstmal auf europäischer Ebene gemacht, was auch gut war. Dann kam ja auch die Covid-Pandemie und wir haben dann auch da mittlerweile ein starkes Netzwerk von irgendwie 3000 Frauen in einer LinkedIn-Gruppe. Wir haben aber relativ schnell gemerkt, wenn wir handlungsfähig sein wollen und an die strukturelle Ebene ran wollen, dann ist der nationale Kontext doch der einfachere, weil Sprache, weil gesetzliche Rahmenbedingungen, Gender Pay Gap sieht in Belgien anders aus als in Deutschland, in Schweden nochmal anders als in Italien. Da können wir als europäische Länder schon sehr viel voneinander lernen. Aber ich glaube so, die Länder und die Branchen stehen auch in den unterschiedlichen Kontexten an unterschiedlichen Stellen.
Du hast vorhin gesagt, die ganze Welt ist ein Boys Club. Ist dann dieses Erlebnis, was du beschrieben hast, also mit 200 Männern und 4 Frauen, ist es das, was du damit meinst?
Ja, also ich meine auch, nur weil wir hier an der Eurobike sind, in Friedrichshafen war es teilweise einmal so, dass ich durch die Halle gegangen bin und habe die Damentoilette gesucht. Und in der einen Halle wurde einfach die Damentoilette zur Herrentoilette gemacht, weil es gibt ja nicht viele Frauen. Und dann dachte ich mir so, wie müssen wir jetzt hier an den Damentoiletten anstehen? Das kann doch gar nicht sein. Es sind doch kaum welche da. Und dann habe ich festgestellt, dass es nur in jeder zweiten Halle eine Damentoilette gab. Und das sieht man, das sind diese strukturellen Sachen, die einem so ein bisschen auffallen. Oder heute sind wir mit unseren 80 Frauen hier durch die Gänge gelaufen. Und da erregt man Aufmerksamkeit. Das ist was Besonderes leider.
Ja, weil ja rundherum nur Männer waren. Und wir hatten eben auch das Momentum, auch auf der Eurobike jetzt, dass einzelne Hallen komplett Männer sind. Und man da auch sich nicht ganz so eingeladen fühlt. Und damit natürlich auch nicht ins Gespräch kommt. Und solange wir strukturelle Veränderungen möchten und brauchen, solange es die noch gibt, braucht auch eine Gruppe einen geschützten Raum. Und deswegen auch der Gedanke, sich gegenseitig zu unterstützen. Und wir brauchen dafür auch Männer. Ne? Das ist überhaupt nicht, ich finde das nicht ein Ausschluss. Und deswegen auch so wichtig, die ganze Branche sich anzuschauen. Aber wir brauchen einen geschützten Raum, weil wir merken, irgendwas klappt noch nicht. Also irgendwo ist immer noch zu wenig. Als Beispiel bei mir, ich habe 19 Kollegen. Ich bin die einzige Frau, ich bin die erste Professorin. Und das ist natürlich auch nochmal eine Herausforderung. Ich bin nicht nur Kollegin, ich bin halt immer noch Frau auch.
Ja, und an der Stelle, das habe ich in der Anmoderation nicht gesagt, ne? Du bist nicht nur irgendeine Professorin, also du bist auch noch eine fahrradbezogene Professorin und du meintest jetzt eben, sind das diese Fahrradprofessuren, diese sogenannten mit den 19?
Nein, das ist bei mir einfach in der Universität Kassel, bei uns okay. An der Fakultät Bau- und Umweltingenieurwesen, wo ich angesiedelt bin, bin ich eben die erste Professorin. Und habe halt Kollegen, die sind extrem nett und unterstützend, aber natürlich ist man trotzdem auch Frau. Auch hat noch eine andere Funktion und das haben wir hier gemerkt auf der Eurobike auch. Ne? Wir sind immer noch irgendwie, wie siehst du das denn, weil du eine Frau bist? Ne? Wie siehst du dieses Produkt? Also das ist schon auch ganz spannend.
Und bist du dann als Professorin auf der Eurobike? Also bist du mit einem wissenschaftlichen Interesse auf der Eurobike oder welchen Hut hast du auf, wenn du hier bist?
Ja, natürlich mehrere Hüte. Einer ist der Women in Cycling Germany Hut. Aber ich habe auch einen eigenen Stand auf dem Hessen-Stand hier. Einen eigenen Stand von meiner Fahrradprofessur. Wir haben auch unsere Institutsexkursion mit unseren Studierenden. 40 Studierende kommen gleich auf den Stand, die hier schon mal einfach die ganze Mobilitätswelt erleben, weil wir diese Begeisterung für dieses Thema einfach auch auf die Studierenden übertragen wollen und sie einfach alles ausprobieren sollen. Und das machen sie hier auch und nehmen natürlich viel Wissen mit. Aber auch viel Kenntnisse der Branche.
Ja, und wer mehr wissen will über deine Fahrradprofessur, der kann das auch nachhören. Wir haben 2021 schon mal im Antritt gesprochen und weil du dann zu deinen Studierenden beider oder vielerlei Geschlechter, kann ich jetzt nur auf diese Aufnahme verweisen, weil wir hier nicht endlos Zeit haben. Isabel, was ist dein Hintergrund in der Fahrradbranche?
Also, ich bin ja gelernte Politikwissenschaftlerin eigentlich und ich kam durch zwei Startups und den ÖPNV in die Fahrradbranche und jetzt bin ich geschäftsführende Gesellschafterin von Velokonzept, das auch schon seit 5 Jahren mittlerweile und wir sind eine kleine Agentur, die Beratung, Netzwerkformate, Veranstaltungsformate, Kommunikation anbietet, alles zum Rad- und Fußverkehr. Und da ist meine Aufgabe, auch diese unterschiedlichen Bereiche zusammenzubringen. Deswegen finde ich das total schön, wenn man sieht, hier ist eine Wirtschaftsveranstaltung, aber hier kommt auch die Unis oder hier kommen auch die Kommunen. Und das zeigt einfach, wie breit das Thema Fahrrad ist. Und ich glaube, das zeigen wir auch mit unserem Women in Cycling-Netzwerk, dass egal, ob man jetzt irgendwie in der Verwaltung arbeitet oder im Fahrradhandel oder in der produzierenden Fahrradindustrie, das ist ganz unterschiedlich, so, ne? Die wir zusammenbringen. Und ich glaube, da kann manchmal dieser Frauenfaktor auch ein verbindender Faktor sein, weil man eben, manchmal spreche ich die Leute hier einfach auf der Messe an, weil sie eine Frau sind. Und weil ich mir denke, ach, hier kenne ich keinen, aber der Frau, mit der kann ich mal sagen, hey, kennst du schon Women in Cycling? Da habe ich direkt einen Anknüpfungspunkt, den ich nutzen kann auch.
Ja, und man könnte sich ja jetzt fragen, ne, ich habe euch vorhin gefragt, warum es so eine Studie braucht. Man könnte auch fragen, warum braucht es so ein Netzwerk wie Women in Cycling? Und ihr habt das jetzt schon auf verschiedene Art und Weise auch schon beantwortet sozusagen, ohne dass ich die Frage so explizit gestellt habe. Was ich interessant finde, ist, dass ihr einerseits sagt, es gibt so eine Erfahrung von, ich bin hier halt eine von 4 unter 200 und die Sache mit den Toiletten hast du angesprochen oder du hast gesagt, Angela, da ist eine Halle, die ist eigentlich komplett von Männern, soll ich sagen, belegt. Mir fällt gerade kein besserer Begriff ein. Das ist sicher das eine. Du hast aber vorhin auch gesagt, es ist fürs Produkt besser.
Genau, ne, wenn wir natürlich sagen, wir wollen mehr Frauen auch auf das Fahrrad haben und wir möchten, dass das im Endeffekt auch attraktives Verkehrsmittel ist für alle Personengruppen mit ganz diversen Hintergründen, dann wird das Produkt besser, wenn genau diese nutzenden Erfahrungen, wenn genau diese Perspektiven dieser Personen auch in die Produktentwicklung einfließen. Und das meine ich nicht nur das Fahrrad, ich meine natürlich auch die Infrastruktur, die gesamte Planung, Kommunikationsprodukte und so weiter. An einzelnen Ständen hier habe ich gesehen, alle Mannequins, alle Plakate, waren nur Männer drauf. Habe ich mich nicht angesprochen gefühlt. Ne, dass wir da auch sozusagen die Perspektiven einfließen zu lassen, dann sieht ein Fahrrad anders aus. Dann hat das einen tieferen Durchstieg, dann hat das eine andere Lenkerbreite, dann hat das vielleicht keine 25 Kilo Gewicht, die ich einfach nicht tragen kann. Dass man da einfach mitdenkt und natürlich auch an eine älter werdende Bevölkerung denkt, an eine Barrierefreiheit denkt bei Produkten. Also dass man diese Perspektiven alle mit dabei hat. Deswegen denke ich, dass das Endprodukt, und das zeigen uns viele Studien, deutlich besser ist, wenn ein diverses Team daran arbeitet.
Heißt das, dass eure Selbstdefinition, euer Selbstverständnis eventuell noch ein bisschen darüber hinausgeht, als dass man einfach nur in Anführungsstrichen sagen würde, wir sind Women in Cycling, weil du hast jetzt ältere Menschen erwähnt, du hast Diversität erwähnt. Ich habe mit ein paar Kollegen vor dem Gespräch jetzt so gesprochen, weil ich mich gerne vor so Interviews ein bisschen austausche, was so andere Leute so denken und für Einflüsse haben. Und dann kam auch die Frage auf so, wie weit geht eigentlich deren Diversitätsbegriff?
Also wir sehen uns immer erstmal immer angrenzen, dass wir andere mit einschließen wollen. Wir haben bis jetzt erstmal gesagt, wir müssen irgendwo anfangen, weil das Problem ist auch, du kannst dich damit auch schnell überfordern, wenn du sagst, wir machen jetzt alles. Also wir machen jetzt irgendwie nicht nur Women, sondern auch LGBTQ, irgendwie Menschen mit Migrationsgeschichte, mit Behinderung, mit Alter und so weiter. Das denken wir mit. Das ist schon, glaube ich, so unser aller Verständnis, dass wir das mitdenken. Aber es ist momentan im Namen erstmal noch nicht drin. Im Namen ist erstmal Women. Weil das ja auch eigentlich.
Und da haben wir eine Weile diskutiert, ob wir den Namen nehmen. Aus genau diesem Hintergrund. Weil natürlich irgendwie Dachmarke Women in Cycling gab es schon. Mhm. Wir haben aber auch gedacht, grenzen wir damit Personen aus. Wir sind aber gefühlt eine Minderheit noch in der Branche und dafür braucht es einen geschützten Raum. Und deswegen auch das Andocken und das ist auch intersektional. Ne? Natürlich schauen wir uns auch Frauen in prekären Verhältnissen, ältere Frauen, Frauen, die behindert sind. Das kann man ja ganz breit fassen. Das soll kein Ausschluss sein, sondern das ist ein Angebot für Miteinander und ist vor allem ein Angebot, dass wir sagen, momentan macht das noch niemand. Also wir gehen vorwärts, wir wollen das gemeinsam machen und da ganz offen und in der Kommunikation sein.
Und nochmal hinzufügen ist auch, dass zum Beispiel unser Netzwerk ist auch sehr divers. Ne? Ja. Da gibt es die Sportlerinnen, die wenig mit Alltag zu tun haben. Da gibt es die, die nur im Alltag fahren. Da gibt es irgendwie Leute, die sind in der Verwaltung. Da gibt es Leute, die haben im Fahrradladen. Das sind Werkstattschrauberinnen. Das ist schon eine Bandbreite, die man nur, wenn man Frauen drüber schreibt, auch erstmal halten muss. Ne? Und dann, wenn du jetzt aber auch guckst, so heute bei unserem Women in Cycling Frühstück, hatten wir auch nochmal versucht, auch das abzudecken. Das ist ein globales Frühstück. Also wir haben letztes Jahr hatten wir die USA und Asien hatten wir letztes Jahr auch vertreten. Diesmal haben wir nochmal nach Taiwan geguckt. Wir haben aber dieses Jahr auch ganz bewusst eine Sarah eingeladen, Sarah Jessat, die eigentlich mit der Fahrradbranche nichts am Hut hat und die nochmal erzählt hat, wie sie zum Fahrradfahren gekommen ist. Weil wir alle, die hier auf dieser Messe sind, wir sind ja schon committed. Wir sind ja schon dabei und wir versuchen auch mit unserem Women in Cycling eigentlich auch die Tür aufzumachen für die, die in der Branche potenziell arbeiten können und auch für die, die wir wieder aufs Fahrrad setzen wollen. Und ich glaube, da ziehen wir uns schon nicht die kleinen Schuhe an, sondern eher die großen.
Angela, du hast eben von den anderen Perspektiven gesprochen und die Sachen, die du genannt hast, waren welche, die hatten was mit Alter zu tun oder die hatten was mit, ich sag mal, geringerer Körperkraft zu tun, wenn du sagst, dass das Rad nicht 25 Kilo wiegt. Ne? Und Alter ist ja auch quasi eine Einschränkung von einer gewissen körperlichen Leistungsfähigkeit, die man mal hatte. So, das sind beides also so Sachen, da ist irgendwie weniger, ja, weniger Kraft zum Beispiel vorhanden. Gibt es denn noch andere Perspektiven, die Frauen einbringen können, also wo es nicht um so ein, okay, da ist irgendwie weniger als von Männern, wisst ihr, worauf ich hinaus will?
Ich glaube, ich verstehe auch, was du raus willst. Wir wollen jetzt ja nicht nur, und so nochmal kurz vorausgesagt, ne? Ich bin 1,80 Meter groß. Für mich ist die meiste Welt ideal designt, weil ich quasi in vielen Dingen, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt mal vom Fahrrad weg, im Zug, das Gepäck irgendwo hin, wie auch immer, diese Welt ist für mich gemacht.
Ich bin im Hotel heute nicht an meine Dusche gekommen, die war so weit oben.
Ja, genau. Deswegen sage ich nochmal ganz kurz, das hat auch nicht unbedingt nur was mit Frauen zu tun, sondern ich passe in diese Welt sehr gut, weil ich so groß bin wie ein durchschnittlicher Mann.
Und auch wie das durchschnittlich designte Fahrrad.
Genau.
Weil so diese 1,80, das ist ja so, ich habe immer so das Gefühl, so zwischen 1,80 und 1,85 ist so das.
Genau, da passe ich genau rein. Ja. Und deswegen ist nochmal der Punkt, es muss nicht immer alles irgendwie kleiner sein und so. Und ich glaube, was eher so die Herausforderung ist, ist nochmal die Funktionalität auch von Sachen und auch der Nutzen. Also wie werden Sachen designt und für was werden sie am Ende gebraucht? Und ich glaube, ich habe mich da noch nicht mit auseinandergesetzt, aber da können wir die Radsportlerinnen unter uns fragen, die sich jetzt sehr darüber beschweren, dass UCI festgelegt hat, dass Lenker nicht mehr kleiner sein dürfen als, ich meine, 40 Zentimeter?
42 Zentimeter.
42 Zentimeter?
40.
40, ne? Ich war auch 40. Und das haben vor allem auch unsere asiatischen Freundinnen mit vorangebracht, die eben auch im Durchschnitt eher kleiner sind. Für die ist das eine totale Horrorvorstellung, sowas. Ne? Also da sind wir wieder bei dem Punkt mit kleiner. Aber was ich meine, nochmal irgendwie, um diesen anderen Aspekt mit zu beleuchten, der ist, glaube ich, eher für was nutzt man das Fahrrad und wie nutzt man das Fahrrad und wie möchte man vielleicht auch auf dem Fahrrad gesehen werden. Ne? Weil Es ist nun mal einfach so, dass es nochmal andere Wahrnehmungen gibt von Frauen im öffentlichen Raum und auch für Frauen eine andere Art von subjektiver Sicherheit zum Beispiel. Das heißt, man möchte sich vielleicht nicht in allen Räumen bewegen. Und solche Sachen könnte man auch mal in der Produktentwicklung oder auch in der Infrastruktur, in der Umgebungsentwicklung mitdenken. Und genau, ich glaube, da ist sehr viel Raum da, wo Sachen einfach anders funktionieren.
Könnt ihr mir dieses anders nochmal noch präziser erklären? Mhm. Also wenn du sagst, es gibt da eine andere Perspektive von Frauen im öffentlichen Raum.
Sicherheitsbedürfnis zum Beispiel. Mhm. Ne? Also
soziale Sicherheit auch.
Soziale Sicherheit, aber auch so, wie kann ich mich bewegen? Ne? Also muss ich jetzt vielleicht eine Warnweste anziehen oder wie sieht die Warnweste aus, dass ich sie anziehen möchte? Will ich einen Helm tragen? Ist es cool, einen Helm zu tragen? Wie kann ein Helm aussehen? Was kann wichtig sein? Was habe ich zum Beispiel alles dabei? Wie designe ich das? Ich bin zum Beispiel auch nicht unbedingt Fan von Funktionskleidung. Ich möchte mich einfach stylisch anziehen und das mache ich auf dem Fahrrad auch. Und für mich ist zum Beispiel so ein Game Changer. Shoutout to Red Rebane an dieser Stelle. Die haben so einen geilen Adapter für eine Tasche, dass du jede Tasche mitnehmen kannst. Ich will auch keine Fahrradtasche haben. Ich will einfach eine normale Handtasche haben und die kann ich mit dem Adapter mitnehmen. Und das sind so unterschiedliche, also einerseits so Sachen, die fürs Fahrradfahren wichtig sind, aber ich glaube, Produkte werden besser, wenn einfach mehrere Leute drauf gucken. Es gibt diesen Bias, Designers Design von themselves. Man denkt halt immer, wenn ich das gut finde, finden das alle auch gut. Das wäre genauso falsch, wenn wir uns das alleine überlegen würden. Ne? Also das heißt, es ist, glaube ich, die Mischung und die Vielfalt, die wichtig ist in der Produktdesign-Perspektive.
Und vielleicht nochmal wirklich so Fakten, also in der traditionellen Familie oder einfach in der Statistik aktuell, Frauen haben ein anderes Mobilitätsverhalten, habe ich mit Wegeketten, mit verschiedenen Punkten, die sozusagen von A nach B erledigt werden, eben nicht nur direkt, sondern einfach auch noch ein Kind abgeholt, ein Geschenk besorgt, zum Sport jemanden gebracht und was eingekauft, dass einfach da nochmal andere Ketten sind und damit auch andere Bedürfnisse an das Produkt und an die Infrastruktur entstehen. Und die einfach mit abgebildet sein sollten. Ne? Also das sind einfach auch Aspekte, die aktuell so sind und die im Endeffekt, wenn ich dafür plane, allen zugutekommen. Also das ist ja nicht, dass eine Infrastruktur dadurch schlechter wird, wenn ich für Personen, die einen höheren Anspruch haben oder die ein höheres Sicherheitsbedürfnis haben, plane. Also im Endeffekt allen Personen, und das heißt auch Personen, die neu auf das Fahrrad aufsteigen, Wiederaufsteigende sind, Personen, die nach Deutschland gezogen sind und einfach diese Infrastruktur jetzt nutzen wollen, die begeistert sind von, dass es hier sowas gibt und einfach daran teilhaben wollen, also auch wirklich soziale Teilhabeaspekte, die hier mit reinspielen und die wir natürlich adressieren und wo wir einfach eine Basis für schaffen wollen und wo wir vor allem eine Aufmerksamkeit schaffen wollen, ne? So ein Awareness, sodass wir daran Handlungen, Handlungsstrategien, mögliche Maßnahmen ableiten können und dann zum Beispiel auch diese Studie, die wir jetzt durchgeführt haben, nochmal durchführen in 2 Jahren, nochmal schauen, was hat sich verändert oder auch sogar, ne, ganz anders nochmal aufsetzen, Teilaspekte rausnehmen, weil wir sagen, da hätten wir nochmal weiter reinbohren wollen. Und wir haben jetzt in dem ersten Teil diese Studie ja durchgeführt mit knapp 700 Personen, die geantwortet uns haben. Aber im zweiten Teil wollen wir auch noch vertiefte Interviews, um genau nochmal so ein bisschen mehr rauszukitzeln. Weil ganz ehrlich, du hast das gefragt und ich habe gedacht, ja, was ist denn der Unterschied? Warum fahren die denn nicht Rad? Wir machen doch schon so viel. Und dadurch, dass wir das noch nicht so genau wissen, haben wir einen Handlungsbedarf. Und das heißt, erstmal Daten schaffen und natürlich auch gucken, was leitet sich dann daraus ab? Was sind dann die nächsten Schritte, wie wir vorwärts gehen? Und das Netzwerk haben wir vor 1,5 Jahren gegründet. Und wir haben jetzt wirklich eine unheimliche Reichweite. Wir haben einen unheimlichen Zuspruch, eine große Aufmerksamkeit, was uns das Gefühl gibt, dass das notwendig war. Und wir haben ja alle 4, also als Gründungsmitgliederinnen, aber auch jetzt, wir haben so einen diversen Hintergrund. Und das spürt man auch in der Mobilität an sich.
Dann lass uns doch mal genauer über die Studie sprechen. Ich glaube, der Anstoß dafür ist schon klar geworden. Also mir jedenfalls, ne, es gibt ein Gefühl, was relativ deutlich ist. Wird auch vielen so gehen, das ist klar. Ne, man geht hier durch die Hallen und es sind deutlich weniger Frauen als Männer da. Aber Daten schaffen. Ich glaube, da müssen wir wahrscheinlich als Anlass nicht weiter drüber sprechen, dass es das braucht. Wie habt ihr das gemacht?
Also wie gesagt, von uns Women in Cycling Germany, wir hatten uns in der letzten Jahresversammlung wirklich ein Ziel gesetzt. Wir haben gesagt, wir wollen den Datengap schließen und deswegen auch wirklich mit viel Kraft ist diese Studie durchgeführt. Das haben wir zusammen gemacht mit der Hochschule Rhein-Main, mit der Unterstützung auch eben von Women in Cycling Germany und vor allem auch dem ZIV. Und mit einem ganz breiten Team aus unserem Netzwerk. Das dürfen wir nicht vergessen, also auch mit ganz viel Praxis dazu.
ZIV, Zweiradindustrieverband. Ja. An der Stelle würde mich aber auch gleich interessieren, was interessiert die daran? Musstet ihr da lange Überzeugungsarbeit leisten?
Nee, also Da auch nochmal irgendwie echt Grüße an den ZTV, an Burkhard und an Anke. Die haben das von Anfang an immer unterstützt. Und als wir mit dem Netzwerk uns das auch schon überlegt haben, das auf Deutschland zu machen, haben sie immer gesagt, kommt auf uns zu. Und das war auch wirklich super, weil wir brauchen natürlich, also wir machen das eigentlich alle ehrenamtlich, aber wenn Angela so eine Studie aufsetzt, dann braucht die da studentische Mitarbeiter, die braucht da wissenschaftliche MitarbeiterInnen, die ihr da helfen. Und das geht halt nicht in der Freizeit, das ist einfach ein Vollzeitprojekt. Und für den ZTV ist das Interesse, glaube ich, einfach auch diese Zahlen zu haben und sich auch daran messbar zu machen. Also ich glaube, da merkt man auch, dass der Drive total zu Daten ist. So, wie ist denn die Grundlage? Was sind unsere Ziele? Wie wollen wir da konkret ran? Und das Zweite ist, für uns ist es auch wichtig, dass der ZTV on board ist. Die haben 140 Mitgliedsunternehmen, die repräsentieren 80-90% der deutschen produzierten Fahrradindustrie oder des Fahrradökosystems. Und das hat dann auch so eine Bedeutung, wenn die dahinter stehen. Also das ist eine wirklich ganz klare Win-Win-Situation, würde ich sagen.
Was sind eure wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Studie?
Ja, ich wollte gerade sagen, ich würde dir gerne noch mal so ein bisschen was vorstellen, auch was wir einfach schon so rausgefunden haben in dem ersten Blick auf die Daten. Wir sagen, dass wir schon in einigen Bereichen, gerade in der Verwaltung, wirklich auch einen guten Frauenanteil haben. Das merkt man, denke ich, auch jetzt in unserer Studie mit 43%. Aber gerade wenn wir schauen, also wirklich in dem Top-Management-Bereich, haben wir die Personen, Männer und Frauen gebeten, einfach mal einzuschätzen, wie viele sind denn Frauen in den verschiedenen Bereichen. Da sind wir hier mit 30% in Top-Management-Positionen, die von Frauen besetzt sind, natürlich in einer geringen Anzahl. Gleichzeitig ist das zu diskutieren, ne? In welchen Bereichen ist das vielleicht höher, in welchen niedrigeren sind wir da in der Administration, in der Verwaltung? Sind wir da in Kommunen schon richtig gut aufgestellt? Oder ist es gerade in Produktion mit 22% bei uns, ist einfach eine geringe Anzahl? Und dann guckt man, was könnte es, das sind ja gerade auch Branchen, wo es wichtig ist, dass wir wirklich diese gute Mischung haben. Wir haben gemerkt, dass Frauen ein Riesenpotenzial haben und auch vor allem große Unterschiede haben sich gezeigt in Bezug auf Gehalt, also auch die Wahrnehmung, dass ein ungleiches Gehalt gezahlt wird oder dass es da Geschlechtereffekte geben könnte. Das muss man uns nochmal vertieft anschauen. Das ist aber da wirklich, wo eine richtige Diskrepanz zwischen dem, was die Männer und was die Frauen geäußert haben, sichtbar ist. Und was ich ganz spannend fand auch, wir hatten 65% der Frauen, die geäußert haben, dass sie gerne eine Weiterbildung hätten, dass sie gerne wirklich sich mehr ausbilden würden noch in diesem Bereich, in der Branche. Und 35% der Frauen haben gesagt, dass sie gerne einen Karrieresprung machen möchten, dass sie gerne eine Führungsfunktion hätten. Und da haben wir das Gefühl, gibt es hier gläserne Decken, weil wir gleichzeitig auch gesehen haben, dass jede 10. Frau die Branche plant zu verlassen in den nächsten 5 Jahren. Und das ist natürlich, das können wir uns eigentlich nicht leisten. Das wäre also ganz wichtig, da auch zu schauen, was sind denn die Grundbedingungen, die einen Menschen glücklich macht in der Fahrradbranche und insbesondere, was sind die Bedingungen, die eine Frau, die noch ganz andere Bedürfnisse eventuell mitbringt, hat.
Könnt ihr mir bitte nochmal kurz sagen, aus welchen Zusammenhängen, aus welchen Unternehmen oder woher diese 680 Personen kommen?
Also wir haben das aufgesplittet eben auf verschiedene Teilbereiche und das waren zum Beispiel eben Produktion, aber auch Reparatur, es war Planung, Marketing haben wir abgefragt, also so eben auch Verwaltungsaufgaben. Was auch spannend war, zum Beispiel hatten wir zu wenig Rückläufe und zu wenig Aussagen für Sport. Den Sportbereich haben wir nicht abgedeckt. Frauen im Sport oder auch in der Logistik.
Und sprechen wir da komplett über Fahrradfirmen, also alle möglichen Unternehmen, die mit Fahrrad zu tun haben, also vom Fahrradladen bis zum großen Hersteller?
Genau.
Okay.
Und nochmal die ganzen Verwaltungen dazu und die ganzen Hochschulen. Und den Vertrieb, also wir haben versucht, da wirklich einen Markt abzudecken.
Ja, und bei Verwaltung sprechen wir aber nicht jetzt über eine städtische Verwaltung oder so, die was mit Fahrrad zu tun hat,
doch.
Sondern okay.
Genau, städtische Verwaltungen.
Planungsbüros, also okay. Ne, wir haben da versucht, während ich die Studie vorbereitet habe, habe ich gemerkt, wie breit die Fahrradbranche ist. Also es wurde immer mehr diese Frage, in welchem Bereich der Fahrradbranche sind sie tätig, die wurde immer länger, die Frage, ne, die Kategorien. Und dann habe ich noch ein sonstiges angeboten und da ist auch nochmal voll. Also es ist wirklich erstaunlich, welche Personen mit welchen Hintergründen in der Fahrradbranche tätig sind und dass man sich hier wirklich austoben kann. Und das soll die Studie auch nochmal zeigen. Mhm. Diese Vielfältigkeit alleine an Hintergründen, an Tätigkeiten, ne, und dazu noch mit dem tollen Ziel, Radverkehr vorwärts zu bringen.
Ja, und Ich frage mich gerade, was die allgemeingültige Definition für Fahrradbranche ist. Ich glaube, das ist auch eher so ein gefühltes Ding, ne? Dass viele Leute so Wirtschaftsunternehmen mit Fahrradbezug darunter verstehen. Ich glaube, bei mir ist es eigentlich auch so ein bisschen. Also ich habe gerade über diese Verwaltung nachgedacht, ob ich das direkt zur Fahrradbranche gezählt hätte. Deswegen habe ich auch nochmal nachgefragt. Okay, das geht also bis dahin. Also es ist ein eher weiter Begriff. Eigentlich Leute, die irgendwie mit dem Fahrrad zu tun haben, damit ihr Geld verdienen und damit sich professionell beschäftigen. Jetzt haben wir schon verschiedene Probleme genannt, in verschiedener Stärke oder in verschiedenem Kontrast. Lässt sich das, was ihr rausgefunden habt, auf ein paar Kernaussagen, vielleicht auf ein paar Wünsche oder das Problembewusstsein dieser Leute, dieser befragten Menschen bringen?
Ja, ich fasse da nochmal zusammen, was, denke ich mal, die Kernhindernisse sind, die geäußert wurden. Und das war zum einen wirklich der Mangel für Aufstiegsmöglichkeiten von Männern und Frauen wirklich geäußert, aber auch vor allem der Mangel an sichtbaren Vorbildern, an Rollenmodellen. Also wirklich da auch zu sehen, was ist möglich in der Branche, das vor allem von Frauen geäußert und eben auch von Frauen geäußert, diese ungleiche Bezahlung und auch die ungleiche Aufgabenverteilung. Das war als Kernhindernisse. Und das ist, denke ich, was man gut mitnehmen kann. Und das führt und leitet auch wirklich über in so eine klare Botschaft, dass die Frauen auch wirklich konkrete Bedürfnisse haben, die man angehen könnte und sollte. Und das sind auch drei ganz wichtige Wünsche, die sie äußern. Das ist zum Ersten eine höhere und gleichberechtigtere Bezahlung. Das sind zum Zweiten flexible Arbeitszeiten, auch mit den Remote-Optionen, die, denke ich, durch Corona vielerorts schon gut geübt wurden und man jetzt schauen muss, wie kann ich die weiter gut führen und wie kann ich das gut integrieren weiterhin, auch in den Arbeitsalltag und auch natürlich in verschiedene Branchenbereiche. Und zum Dritten, diesen Punkt wirklich sichtbare Vorbilder zu schaffen, auch so Best Practices zu zeigen, das zu teilen, das eben durch Netzwerke zu machen, so wie wir. Und auch in dieses Mentoring reinzugehen. Ich denke, da ist noch viel Potenzial, was wir hier heben können, auch wirklich zu zeigen, dass Frauen da Lust drauf haben, dass die Lust haben, dass die einen Willen zur Weiterentwicklung haben, dass die Frauen wirklich Lust haben, aktiv auch Führungspositionen einzunehmen. Und ich denke, das ist unterschätzt. Das hört man auch ganz, ganz häufig, dass es da irgendwie niemanden gab und oder niemand wollte. Und da auch die Strukturen dafür zu schaffen, dass das attraktiv ist.
Und ich glaube, das ist nochmal für uns die Grundlage, weil wir auch sagen, es ist nicht fix the women, sondern es ist fix the system. Und wir haben ja auch Gehalt und sowas abgefragt, weil zum Beispiel bei unserem Treffen dieses Jahr war auch ganz klar die Frage, ey, was verdienst du denn? So, heute kam auch schon wieder eine CEO auf mich zu und sagt, die Frauen steigen bei uns zu niedrig ein. Und dann habe ich gesagt, ja, warum macht der kein transparentes Gehaltsschema? Wir sind jetzt eine kleine Agentur, wir sitzen im Hippie Berlin und haben halt eine transparente Gehaltsstruktur. Das heißt, wenn du bei uns dich bewirbst, dann wird dir im Gespräch gesagt, so, du wärst bei uns auf der Stufe. Und das ist bei uns die Stufe, die mit Projekt, also es ist wie so ein interner öffentlicher Dienst, den wir haben. Und ich glaube, bei Gehalt kam nochmal für mich ganz klar raus, wir haben da halt, ich glaube, bei 70.000 fängt es an, dass auf einmal sich das wahnsinnig austönt. Das ist total krass so. Da sind die Frauen dann raus. Das sieht man halt auch, weil sie oft zu niedrig einsteigen und deswegen müssen wir unter uns halt wenigstens mal austauschen, was verdient man denn als Produktentwickler in der Fahrradbranche? Was verdient man denn auf der Position Marketing? Was verdient man denn in der Fahrradwerkstatt? Was sind denn faire Gehälter? Die sind natürlich unterschiedlich nochmal nach Standort und nach Erfahrung und so weiter, aber dass wir uns da einfach mal ein bisschen Transparenz drüber machen. Und ich glaube, dass diese Studie ist erstmal eine Grundlage und auch ein Impuls, um auch an die strukturellen Themen ranzugehen. Und die strukturellen Themen sind nun mal Gehalt und die sind aber auch so faire und gleiche Weiterbildungsmöglichkeiten. Und da würde ich sagen, das ist für Männer und für Frauen in der Branche nicht gut, weil das funktioniert bis jetzt über Netzwerk, das funktioniert über 1:1 und du kennst den und sprichst mit dem. Aber das ist auch eine, und das hat Sandra Wolf heute so schön gesagt, das ist einfach eine Form der Professionalisierung. Und die liegt in dieser Branche ganz oft bei den Frauen, wenn die in ein Unternehmen reinkommen und erstmal professionalisieren.
Ich möchte dir nochmal ganz kurz die harten Fakten aus der Studie kurz nachliefern.
Bitte. Du bist ja die Professorin.
Ich hab dir Nein, ich habe hier vor allem auch die Ergebnisse, weil wir sagen, bei 70.000 Gehalt, Jahresgehalt haben wir einen Frauenanteil also ungefähr von 41%. Das sinkt dann ab bei 80.000 auf 30 und bei über 90.000 haben 18% der Frauen nur noch angegeben, dass sie dieses Gehalt haben in unserer Studie. Und das sind halt einfach große Unterschiede, die wir jetzt zu Männern haben. Das müssen wir uns wirklich auch nochmal vertieft anschauen, in welchen Teilbereichen das ist. Auch mit welcher Wochenarbeitszeit, ob eine Änderung in Wochenarbeitszeit gewünscht ist. Wir haben Care-Arbeit abgefragt. Da haben wir jetzt schon die ersten Ergebnisse, dass die Männer halb so viele Stunden angegeben haben wie Frauen an wöchentlicher Care-Arbeit. Also da gibt es wirklich viele offene Themen, die einfach strukturell sind. Und da braucht es die Arbeitgebenden, da braucht es wirklich einen klaren politischen Willen, hier Sachen anzuändern und das auch anzunehmen und das vorwärts zu treiben und das gemeinsam anzupacken.
Wir werden es jetzt aus zeitlichen Gründen nicht schaffen, über alle Details der Studie zu sprechen. Aber Isabel, du hast mir vorhin deine Präsentation geschickt. Ich habe vorhin auch mal durchgeschaut und habe mir ein paar Sachen rausgeschrieben, die mir besonders aufgefallen sind. Einer der Punkte, bei denen ich am meisten so gedacht habe, hui, da ist was, ist die Aussage, dass nur 13,9% der Befragten in ihrem Job bleiben wollen, wenn er so bleibt, wie er ist. 13,9%, das klingt für mich nach einem sehr hohen Frustpotenzial oder nicht nur Potenzial. Was steht dahinter? Deutlich das falsch? Wisst ihr, was dahinter steht?
Also wir haben ja, also 10% wollen ja wechseln und das sind ja schon mal die 13%, die da bleiben wollen. Ich glaube, dass das auch Leute sind wie ich, sage ich mal, die sind an der Position erstmal glücklich und wollen da bleiben. Ich würde nicht unbedingt sagen Frustpotenzial, weil ich würde das eher andersrum drehen. Das haben ja 65% gesagt, Weiterbildung. Die wollen eben nicht, die wollen vielleicht in der gleichen Position bleiben, aber sie wollen sich in der Position weiterentwickeln. Und ich glaube, da liegt der Schlüssel. Und dann ist eigentlich die große Hoffnungszahl für mich, dass 35% gesagt haben, ich will eine Stufe höher. Aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass wir ja auch eher auch die Entscheiderebene angefragt haben. Und deswegen wundert mich das nicht, dass 13% sagen, sie wollen da bleiben, wo sie sind. Das können auch schon welche sein, die relativ hoch sind. Vielleicht argumentiere ich da wieder auch mit meinem Bias zu sehr aus meiner eigenen Perspektive. Aber ich finde jetzt, das kann vielleicht Angela sonst noch sagen, dass ich das als Zahl erstmal auch nicht so erschreckend finde.
Genau, war auch einfach eine Mehrfachantwort, die hier möglich war. Die Personen konnten also wirklich ankreuzen, was sie sich wünschen würden, ne, in den nächsten Stufen für sich, für einen weiteren Weg in der Fahrradbranche. Und für die 13% war alles gut, wie es jetzt gerade ist. Aber alle anderen haben halt schon irgendwie Wünsche gehabt und auch einen Veränderungswillen gehabt, sei es aus der Branche heraus, aber der Großteil in der Branche. Und das müssen wir sehen. Ich denke, das ist ein großes Potenzial. Und gerade 10%, das ist Bundesdurchschnitt an Personen, die wechseln wollen, ne? Das ist so ein Grundwechselwille. Gleichzeitig denke ich, ist es trotzdem ein Signal. Also ich dachte, dass deutlich mehr Leute auch happy sind in der Fahrradbranche. Und das ist sicher auch gerade so ein bisschen ein zeitliches Problem. Die Studie hätte anders ausgesehen, wenn wir die vom Jahr gemacht hätten. Deswegen sollten wir die auch wiederholen, weil das natürlich auch die ganze geopolitische Lage, wirtschaftliche Lage hier reingeht.
Jetzt habe ich die vorhin hier vorliegen, aber unsere Hörerinnen und Hörer haben sie nicht. Und soweit ich weiß, ist die Studie auch noch nicht veröffentlicht. Ab wann kann man denn damit rechnen?
Ja, das ist jetzt ein erster Überblick gewesen, weil wir uns wirklich auch als Ziel gesetzt haben, auf der Eurobike mit diesem Publikum hier, mit diesem Interesse auch, die Zahlen schon mal rauszugeben. Wir werden uns jetzt vertieft auch wirklich nochmal, was ich sagte, schon Untergruppen anschauen, auch nochmal wirklich schauen, auf welcher Ebene, mit welcher Stundenzahl hat welche Person was gesagt. Da ist noch ganz viel auch nicht ausgewertet. Das werden wir jetzt in den nächsten Wochen und wahrscheinlich Monaten, wenn ich an die Sommerpause denke, tun und auch einen Bericht rausgeben. Es wird schon einiges auch an Pressemitteilungen rausgehen, sodass wir da spätestens auf der nächsten Eurobike, aber ich denke auch deutlich dazwischen, nochmal Ergebnisse auch nochmal rausgeben werden und dann auch den Bericht veröffentlichen.
Ja, und ich denke auch, was vielleicht auch die Präsentation angeht, die wir jetzt gehalten haben, da könnte ich mir auch vorstellen, dass wir die auch online stellen, schon was die Zwischenergebnisse angeht. Da werden wir auf jeden Fall dafür sorgen, dass schon erstes Material rausgeht. Und ich glaube auch, dass wir gucken, dass wir da einfach auch dranbleiben. Und da wird auf jeden Fall die Öffentlichkeit von erfahren. Ansonsten kann man uns natürlich auch in den sozialen Medien total gern folgen. Da verpasst man dann nichts.
Okay, wir sind kurz vor Schluss, weil Angela muss zu ihren Studierenden. Ich möchte aber trotzdem noch fragen, Isabel, du hast vorhin gesagt, es ist nicht fix the women, es ist fix the system. Wenn ich das System ganz machen will, dann brauche ich ein Bewusstsein dafür, dass das System kaputt ist. Wie ausgeprägt ist dieses Bewusstsein über die Grenzen von Women in Cycling hinaus?
Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, das trifft meine Theory of Change. Man hat halt immer die 10%, die sich dessen total bewusst sind. Da hatten wir heute auch zwei tolle Unternehmerinnen, einerseits von Rison Müller, eben Sandra Wolf, und von Jobrad Andrea Kurz. Diese Unternehmen haben sich sehr bewusst damit auseinandergesetzt. Ich glaube, dann gibt es auch noch die 30%, die momentan erstmal hoffnungslos sind und an denen wir uns, glaube ich, auch nicht abarbeiten müssen. Und dazwischen liegt die große Zahl der 60% der Unternehmen, wo wir, glaube ich, total schnell auch Erfolge und ein Handlungsbewusstsein für schaffen können. Und ich glaube, für uns ist jetzt die große Herausforderung, wie wir diese 60% identifizieren und wie wir denen auch Maßnahmen, Unterstützungsmöglichkeiten an die Hand geben, sei es durch Workshops, sei es durch Weiterbildung, sei es durch Mentoring auf verschiedenen Ebenen, dass sich dort auch die Strukturen wirklich verändern.
Ich denke, das wäre ganz gut auch zu wissen, was da die Branche braucht. ist es ja eine Auszeichnung. Ich bin ein besonderes, gleichberechtigtes Unternehmen, also dass man wie so ein Award hat, ne, wo man sagt, hier, wenn ich mich bewerben möchte, schaue ich wie so ein Gütesiegel. Das ist ein Unternehmen, was mit Women in Cycling Germany schon mal einen Stempel bekommen hat. Also das bin ich ganz offen auch zu hören, was denn die Branche sich wünscht, auch welche Art an weiteren Ergebnissen, welche Art an weiteren Analysen. Ich denke, das kann eher auch ein Aufruf hier gerade sein. Sagt uns, ne, was braucht's? Wie kriegen wir die 60% der Unternehmen noch viel mehr davon überzeugt, dass einfach ein diverses Team ein besseres Endergebnis liefert und dass das ganze System damit auch besser wird?
Und ganz zum Schluss, was habt ihr für ein Gefühl? Ich erlebe euch jetzt hier so, dass ihr da, ihr seid eigentlich ganz hoffnungsvoll, würde ich sagen, dass ihr da einen Wandel begleitet, den mit anschiebt und dass das auch so weitergehen wird. Ihr nickt beide gerade, für die Menschen, die das nicht sehen. Was lässt euch nicken? Warum seid ihr hoffnungsvoll?
Also ich bin erstmal hoffnungsvoll, weil wir eben auch jetzt so eine krasse Gemeinschaft geschaffen haben. Und was mich immer freut, ist so über Wettbewerbsgrenzen hinweg, ne? Also wir haben da so eine größere Vision aufgemacht. Und das ist so ein größerer Neudeutsch-Purpose oder so, der da oben drüber hängt. Und der ist halt sehr stark gemeinschaftsbildend. Und das gibt mir total viel Rückhalt auch, ne? Dass man nicht das Gefühl hat, man ist jetzt hier alleine, sondern es gibt halt so eine, auch wieder Neudeutsch, so eine Sisterhood. Und ich habe ganz viel Hoffnung, dass ich sage, wenn wir schaffen, irgendwie erstmal eine Person, sei es in den Vorstand, in den Aufsichtsrat, in Management hochzubringen, dann kann die Person, die da sitzt, wieder dafür sorgen, dass mehr Frauen, mehr Diversität nachkommt. Weil ich glaube, man ist auch erst handlungsfähig. Wenn man, sag mal, 25-30% da hat, dann wird man auch erst überhaupt handlungs- und entscheidungs- und veränderungsfähig.
Wobei wir das ja auch gerade erlebt haben, eher in anderen Ländern, aber dass gewisse Werte, die man transportiert, denen man sich verschreibt, dass man die auch mal fallen lässt, wenn sich der politische Wind dreht. Seht ihr das als mögliche Gefahr oder sagt ihr, das kann uns nicht passieren?
Das kann überall passieren, würde ich sagen. Aber der Punkt ist, dass ich eigentlich gerade das Gefühl habe, dass wir das Rad politisch haben oder verkehrspolitisch, dass sich der Wind da ja massiv dreht. Und ich habe eher die Hoffnung, dass wir mit so einem akteursübergreifenden Netzwerk eher so ein Bollwerk bilden können. Und indem wir auch versuchen, zum Beispiel, indem wir parteiübergreifend sind, vielleicht auch mal eben die Politikerinnen einzuladen und uns mit denen auszutauschen, weil wir nochmal einen anderen Ansatz finden. Also ich hoffe eher, dass das eine Stärke ist.
Was mich so zuversichtlich hier auch macht, ist das große Interesse an dem Thema und einfach wirklich diese Strahlkraft, die wir haben, dass wir auch auf einen Beitrag bei Social Media, also wirklich über 100 Frauen hatten, die zum ersten Treffen gekommen sind, die wussten nichts, sie wussten nicht, was wir machen, wir haben nur eingeladen und dass wir jetzt auch trotz aller großpolitischen und wirtschaftlichen Probleme, wir kennen uns, wir unterstützen uns und das ist eigentlich eine Kraft des Netzwerkes und zwar über Branchen hinweg und auch einfach mit diesem Willen, dass das insgesamt das System besser wird. Ich glaube, dass wir wirklich, dass es uns so antreibt und uns, auch wenn es irgendwie, sag ich mal, wenn es irgendwie Gegenwind gibt, dass wir das im Rückenwind umwandeln können.
Angela Franke und Isabel Eberlein sind Mitgründerin von Women in Cycling und sie haben eine Studie zu Frauen in der Fahrradbranche, Chancen und Herausforderungen angestoßen, durchgeführt, sind noch in der Auswertung. Und Sie haben hier im Antritt mit mir über so ein kleines Zwischenergebnis gesprochen. Und ich bin schon gespannt, wenn es veröffentlicht wird. Vielen Dank, dass ihr euch an den vollen Tagen hier die Zeit genommen habt.
Ja, danke dir.
Ja, danke für dein Interesse und das schöne Gespräch.
Isabel Eberlein und Angela Franke sind das gewesen über Women in Cycling und ihre Studie. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht mit der Veränderung auch in der Fahrradbranche hin zu einem möglichst ausgeglichenen Geschlechterverhältnis und den positiven Effekten, die das für uns alle auf verschiedenen Ebenen bringen wird. Bessere Produkte für unterschiedlichere Menschen und damit attraktivere Fahrräder für alle sind zum Beispiel ein absolut lohnenswertes Ziel, wie ich finde. Und mir fällt auf, dass ich in den letzten Jahren eine diversere Fahrradszene beobachte, als wir das noch vor 10 Jahren hatten. Aber es ist auch noch einiges zu tun, also werden wir auch dieses Thema weiter begleiten. Und wenn ihr selbst Erfahrungen gemacht habt in der Fahrradbranche, die ihr mit uns teilen wollt, dann schreibt mir doch eine Mail an antritt@detektor.fm oder eine Nachricht auf Instagram an antritt.podcast. Und dann können wir vielleicht auch hier im Antritt drüber reden. Nicht nur vielleicht, sondern ganz sicher wird es am kommenden Freitag eine neue Antritt-Ausgabe geben. Sie erscheint am 1.8. und ist damit die erste von einer ganzen Reihe Ausgaben, die wir hier vorproduziert haben. Denn Christian ist gerade im wohlverdienten Urlaub. Ich werde demnächst in den Sommerurlaub starten. Und darum werden wir euch in den kommenden Folgen nicht namentlich im Steady Peloton begrüßen können. Denn die sind eben alle schon vorproduziert. Aber ich sag jetzt schon mal Danke. Und auch im August wird es Raum für Überraschung geben, denn Christian wird mindestens eine Ausgabe einschieben, von der ich absolut nichts weiß. Und auf die bin ich schon jetzt sehr gespannt. Und ich kann euch sagen, alle die, die ich schon kenne, die sind schon ziemlich gut. Die werden sich alle lohnen und alle haben Highlight-Potenzial. Dass sich diese Ausgabe hier, die ihr gerade hört, so gut anhört, liegt übrigens in dieser Woche am wieder mal vorzüglichen Schnitt von Benjamin Sardani, Wiebke Stark und Tim Schmutzler. Und dass ich so gute Laune habe, liegt nicht nur an der Aussicht auf meinen Urlaub, sondern auch daran, dass die Zusammenarbeit mit dem Audioteam hier bei Detektor FM einfach immer wieder eine Freude ist. Und das muss unbedingt erwähnt werden, liebes A-Team. Bevor ich dann bald in den Urlaub verschwinde, wünsche ich euch jedenfalls eine verdammt gute Zeit im August, also euch, dem A-Team und euch allen anderen, die dazuhören. Ich hoffe, ihr kommt immer mal wieder aufs Rad und vielleicht geht's euch ja manchmal so wie mir. Der Urlaub, der geht schon mit der Vorfreude los und ich bin schon jetzt in Gedanken auf so ein paar Straßen unterwegs, die ich kenne und schätze und auch auf ein paar, von denen ich bisher nur ein Kartenbild vor Augen habe. Und inwiefern das so ungefähr stimmt, werde ich überprüfen und jetzt fällt mir auch noch das leckere Gebäckfoto ein, das mir Felix mit dem Sturdy gestern aus seinem Frankreich-Urlaub geschickt hat. Es ist natürlich eine Paris-Brest gewesen. Und da weiß ich mal wieder, dass sowohl die Leute, die uns hören, als auch die, mit denen wir hier sprechen, verdammt geschmackvolle Leute sind. Das macht mir großen Spaß so. Lasst uns so weitermachen. Und ich sage einfach, bis bald. Ich wünsche euch allen eine gute Fahrt. Ciao. Come back Tuesday, take my things back to my hometown, let them know that.